uns wurde gesagt, schon am ersten Tag, wie ihr euch das so vorstellt mit Biologie draußen in der Natur, kriegt ihr sowieso keine Stellen.
Wenn ich irgendwas Interessantes sehe oder lese oder lerne, habe ich so dieses dringende Bedürfnis, das anderen Leuten mitzuteilen. Also ich liebe zum Beispiel Fun Facts.
Genau, also die Leute verabreden sich teilweise in ihren Regionen dann auch, um gemeinschaftlich zu irgendwelchen Exkursionen oder Arbeitseinsätzen oder zum Hamstermonitoring zu gehen. Da haben wir jetzt mittlerweile Waschbär, Fischotter, Nutria da unten, die da rumlaufen, auch Ratten und verschiedenste Vögel, die da dann drauf sind. Ja, und das hat mich sehr fasziniert und eigentlich mein Leben lang nicht mehr losgelassen. Also es war so mein erster Mentor, muss man so sagen.
Also das war ja damals ein echter Krimi, dass dieses Berufsbild überhaupt gekommen ist, weil ja, es war wirklich, war eine total aufregende Zeit.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Bettina und Jan. Bettina und Jan sind die Köpfe hinter RegioRanger. RegioRanger hat sich auf Kurse und Seminare zu den Themen Umweltbildung, Naturschutz, Artenwissen und Landschaftspflege spezialisiert. Ich möchte heute von den beiden wissen, was ein darwinistischer Garten ist, wie man eine Unternehmensgründung gewinnt und was ein Ranger überhaupt so macht. Hallo Bettina, hallo Jan.
Ja, hallo Jens. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo.
Bettina und Jan, wer seid ihr und was macht ihr?
Wir machen jetzt das erste Mal gemeinsam einen Podcast. Wir haben gerade noch im Garten gesessen und wir haben die letzten Tage auch viel draußen gemacht. Im Moment ist Hochsaison, was Kartierung, Führung und Ähnliches angeht. Und am Wochenende bereiten wir jetzt gerade unseren Nature Guide Praxiskurs vor und packen da so unsere 7 Sachen.
Jetzt hast du so schön schon vom Garten gesprochen. Jetzt nimm uns doch mal mit auf einen kleinen Rundgang durch den Garten. Was kann man bei euch alles sehen und entdecken? Und vor allem, wo ist der Garten und wie groß ist der?
Also ich fange mal mit dem Emotionalen an. Die Daten hat Jan auf jeden Fall besser im Kopf. Eigentlich fährt man meistens als erstes an unserem Haus vorbei, weil das so ein bisschen hinter alten Kiefern und Eichen versteckt ist. Und wenn man dann aber aufs Grundstück fährt, sieht man im Moment den Eingang, der umrannt ist von einer Remblerrose, die ich sehr, sehr, sehr liebe, weil sie einmal im Jahr richtig fantastisch blüht und dann auch ein echter Bienenmagnet ist, weil die Blüten sind natürlich nicht gefüllt. Dann kann man rechts neben dem Haus eine Treppe runtergehen. Und auch da ist es tatsächlich wieder so, dass der Blick direkt im Moment auf die nächste Rose fällt. Man geht dann zwar erstmal über so ein Stückchen Rasen, aber dann geht man direkt auf die Luhe zu. Wir wohnen nämlich an einem Bach und da haben wir ein Rosenrankegitter. Und auch die Rose steht im Moment in voller Blüte und wird total umschwirrt, was auch ein Traum ist. Und wenn man da durchgeht durch dieses Rosengitter, dann ist man direkt an der Luhe. Da haben wir auch eine kleine Sitzecke und da sitzt man im Moment total traumhaft schön und kann die ganzen Prachtlibellen beobachten. Wir hatten auch früher Adonislibellen, dieses Jahr sehr viele. Und da sitzt man einfach total schön. Wenn man dann aber wieder zurückgeht in den Garten, dann haben wir da so eine kleine, ich habe da mal so einen Kräutergarten angelegt, weil ich ja auch Heilpraktikerin für Phytotherapie bin. Und da bin ich besonders stolz tatsächlich auf so ein paar Wildpflanzen, die ich da ansiedeln konnte. Man glaubt es kaum, aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, einige Pflanzen in meinen Garten zu bekommen. Den Natternkopf zum Beispiel, der wächst aber inzwischen sehr, sehr schön und den liebe ich auch. Ich finde, jeder sollte Natternkopf in seinem Garten haben. Auch Steinklee oder Königskerze, Fingerhut haben wir da ganz viel, aber natürlich auch typische Heilpflanzen. Und dann haben wir auch noch ganz viele wilde Ecken, also so Totholzhaufen und wie du schon erwähnt hast, eingangs unseren darwinischen Garten. Ja, und jetzt kann Jan noch mal eben kurz die Daten hinterher schieben.
Ja, also der Garten ist jetzt auch nicht, das Grundstück ist nicht riesig. Also abzüglich des Hauses sind das so knapp über 1000 Quadratmeter. Aber es ist eben durch diese Hanglage sehr, sehr vielfältig, ne? Und vielleicht noch ergänzend, wir wohnen hier jetzt seit 20 Jahren. Das Haus haben in den 70er Jahren meine Großeltern gebaut und ja, wir haben einiges dann natürlich verändert, so die, die Thuja-Hecken und Fichtenanpflanzungen, die haben wir eliminiert. Es gibt trotzdem noch so Reminiszenzen an unsere liebe Oma, was so wunderschön blühende Azaleen und Parodendren angeht, die jetzt auch gerade ihre beste Zeit hatten. Und die dürfen bleiben. Und ansonsten auch aufgrund der Tatsache, dass wir in der Zeit, wo Gärten normalerweise Aufmerksamkeit brauchen, immer viel zu tun haben, hat der Garten eben auch seine Plätze, um sich auszutoben. Und da tobt sich auch die Natur aus. Also wir haben sehr, 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 sehr viele Tier- und Pflanzenarten, die hier auch wild vorkommen. Ich habe vom Grundstück aus mittlerweile über 100 Vogelarten beobachtet im Garten oder vom Grundstück aus. Und ja, das ist schon, ja, ist auch immer unser Quell für Ruhe und Inspiration, da einfach in den Garten zu starren. Genau.
Und jetzt ist schon einmal von mir und einmal von Bettina das Wort darwinistisch oder darwinischer Garten gefallen. Was hat es damit auf sich? Warum nennt ihr den so?
Naja, also wer so ein bisschen biologischen Hintergrund hat, der weiß, glaube ich, wer Darwin ist. Und das ist eigentlich mehr so ein Witz, weil wir eben nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, uns um den Garten zu kümmern. Und von daher darf bei uns ganz viel wachsen, was eben so durchkommt und was nicht überlebt, überlebt halt leider nicht. Und ja, so klassische Pflanzen, die man so sich in den Garten pflanzt und die von anderen Leuten gern so gehegt und gepflegt werden, das machen wir tatsächlich nicht. Also wenn irgendwas ja nicht überlebt und eingeht, dann ist das halt so. Und von daher haben wir wirklich viele Ecken, die einfach für unsere Nachbarn wahrscheinlich aussehen wie halt so Unkrautecken, die aber durchaus ihren Sinn haben. Also wir haben zum Beispiel eine Ecke, wo ganz, ganz viel Gundermann wächst. Und so sehr, wie ich meine Frühblüher liebe, sind die ja doch begrenzt in der Menge. Und was eben tatsächlich den Nektar bringt im Frühjahr, ist wirklich, sind diese Unmengen an Gundermannblüten. Und die sitzen also wirklich jedes Jahr voll mit Bienen. Leider auch Honigbienen, bisschen leider, weil die ja Konkurrenz sind für meine Wildbienen, das finde ich immer nicht so schön, aber auch die Wildbienen kriegen da jede Menge Nektar.
Ja, und vielleicht muss man dazu sagen, dass das Überleben in unserem Garten aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach ist, ja. Also wir wohnen in der Heide, im Prinzip haben wir hier auf Sand gebaut. Also du kannst hier graben, soweit du willst, da ist nur Sand und dementsprechend mit der Einstellung der Beregnung hat sich der einstmals fast englische Garten, Rasen meine ich genau, der hat sich eher zu einem artenreichen Trockenrasen mit kleinen Offensandstellen und Ähnlichem entwickelt. Und ja, der hat sich jetzt auch langsam wieder davon erholt, dass unsere beiden Jungs hier nicht mehr rumtoben und Fußball spielen. Und aber auch das hat seine Spuren und ja, auch ja zur Diversität beigetragen, sage ich mal, Trittrasengesellschaften und Ähnliches sind dann eben auch zu finden. Also ja, Survival of the Fittest, so kann man das umrahmen.
Ich wollte eben schon die Frage anschließen, ist das nicht eigentlich sogar fast förderlich für die Biodiversität, wenn man so einen mageren Sandboden oder Trockenrasenböden zumindest hat? Aber ich denke, wenn es zu viel Sand ist, wird es auch kompliziert, oder?
Ja, also Bettina hat ja mal versucht, hier auch gartenbaulich Aktivitäten zu entwickeln und vielleicht erzählt sie mal, wo sie herkommt.
Ja, also ich komme tatsächlich eigentlich aus der Hildesheimer Börde, das heißt, ja, da ist halt einer der besten Böden Deutschlands und ja, meine kläglichen Versuche, hier irgendwie Karotten oder Radieschen anzubauen, die sind halt gescheitert, weil wenn man wirklich Gemüse anbauen möchte, muss man wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken hier bei uns in der Heide. Also man muss ganz viel düngen und wässern und ja, das funktioniert einfach nicht. Und von daher habe ich sehr viel Freude an meinem ja artenreichen Garten, der aber leider nicht so viel hergibt, was Obst und Gemüse angeht.
Aber wir haben einen Busch haben wir mit allerdings Kulturheidelbeere, der auch noch von meiner Oma stammt und ja, die Heidekrautgewächse, wo ja die Heidelbeeren auch zugehören, die sind natürlich adaptiert gerade die können eben über verschiedene Strategien gut in nährstoffarmen Böden überleben. Und dieser Busch, der nährt hier nicht nur nicht nur uns und die Nachbarn und andere mit seiner Massenproduktion an Blaubeeren, sodass das so unsere große Nahrungsquelle in der kurzen Zeit des Jahres ist.
Und eine Frage möchte ich doch noch zu dem Sandboden stellen, und zwar, ich kann das verstehen, wenn ich mir jetzt die Heidelandschaft vorstelle, als erstes, was mir einfällt, ist Morgennebel, Erika und Sand. So. Und ist es aber in einem, also das ist die offene Landschaft, aber wenn ich in einem kultivierten Garten bin, habe ich da nicht die Chance, in irgendeiner Weise eine Humusschicht aufzubauen? Also ist das gar nicht möglich oder ist das so schwer, dass es sich einfach nicht lohnt, da so viel Energie reinzustecken?
Kommen ein paar Dinge dazu, ne? Also meine Oma, die hatte hier ihren Sack Kalk und ihre ganzen Sprenger und Gartenschläuche, die durch den Garten liefen. Trotzdem hatte sie, weil bei uns ist es wirklich extrem, das ist am Flussufer, das wird früher auch mal eiszeitlich irgendwie so ein Uferwall gewesen sein, der extrem sandig ist. Sie hatte tatsächlich einen Garten im Nachbardorf in Bisping. Und hat da gegärtnert, weil sie es hier auch aufgegeben hat. Also bei uns ist es in dem Sinne, ja, Grenzertragsstandorte, geht alles. Ne? Du kannst auch mit Hochbeeten arbeiten und Kompost und so weiter. Und wie gesagt, aber die, vielleicht wenn wir im Ruhestand sind, dann kriegen wir hier was hingezaubert oder suchen uns irgendeine andere Ecke, sage ich mal, hier in der Nachbarschaft, wo es etwas ebener ist. Also es ist ja auch einfach das Relief. Und wo es vielleicht ein bisschen den Ansatz gibt. Natürlich, hier wird Landwirtschaft betrieben und so weiter, also ist es natürlich nicht unmöglich. Ne?
Dann würde ich sagen, gehen wir theoretisch jetzt mal aus eurem Garten raus in die freie Natur, denn da haltet ihr euch sehr viel auf, allein schon beruflich. Zuerst würde ich gerne mit euch darüber sprechen, was euer beruflicher Werdegang ist, also was habt ihr gelernt, was habt ihr gemacht und wie ging es dann weiter, dass es dann zu den Regio-Rangern kam und was das ist und so erzählen wir dann, da sprechen wir gleich drüber.
Das ist ja eine furchtbar lange Geschichte, da kann man ja Stunden von erzählen. Ich denke, ich fange mal an, weil das ist viel, viel kürzer oder ich kann es viel kürzer fassen als das, was Jan zu erzählen hat. Und zwar sind wir beides Biologen und haben uns auch während des Studiums in Hannover kennengelernt. Und Jan war immer schon Freilandbiologe, was aber sicher gleich selber erzählen wird, während ich eigentlich Laborratte war. Also ich bin eigentlich Humangenetiker und ja, aufgrund von gemeinsamer Zukunftsgestaltung und wie das Leben dann eben so spielt, ja, bin ich dann auch irgendwo so ein bisschen mehr in die Botanik reingekommen und irgendwann dann auch in den Heideranger und später Regio-Ranger-Betrieb eingestiegen. Aber wie es dazu gekommen ist und alles, das erzählt, glaube ich, Jan am besten.
Ja, also bei mir ist das im Prinzip in der Kindheit verankert. Ich bin mit meinem Bruder in so eine Jugend-Naturschutz-Gruppe reingerutscht. Wir hatten eine englische Lehrerin an unserem Gymnasium und ihr Mann war Biologe und hatte nichts zu tun. Und der hat so ein bisschen mit Naturschutz angefangen und im Emsland damals so ein Managementplan für ein Naturschutzgebiet, das Teigenmeer, geschrieben. Und mit uns Jugendlichen sozusagen da angefangen, so ein bisschen Moorrenaturierung zu betreiben und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert und eigentlich mein Leben lang nicht mehr losgelassen. Also das war so mein erster Mentor, muss man so sagen. Und ja, das ging dann so weiter. In meiner Abi-Zeitung stand dann schon als Berufswunsch Ranger. Und ich habe dann, das war damals wirklich noch nicht so häufig, wirklich die Chance gehabt, auch meinen Zivildienst zu machen im Naturschutzbereich. Da war ich bei der Schutzstation Wattenmeer im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Das war tatsächlich die erste Institution, die Zivildienstplätze im Naturschutz auch angeboten hat. Und durch meine Motivation aus dieser Naturschutzgruppe, die ich darlegen konnte und ein bisschen ornithologische Kenntnisse, die ich nachweisen konnte, habe ich dann da einen Platz gekriegt und ja, das war eine super Zeit. Wir haben Schutzgebietsbetreuung gemacht, Vogelschutzgebiete ausgeflockt, markiert, die Brutvogelerfassung gemacht und, genau. Und danach, wie das so ist, die Kollegen, die bei der Bundeswehr waren, die konnten verlängern, wir nicht. Ne? Hätte ich sonst da oben auch gerne gemacht und bin dann ins Biologiestudium eingestiegen. Und genau in der Zeit habe ich dann auch viel neben dem Studium viele Dinge getan, die mir dann später auch geholfen haben. Ich habe in Semesterferien als Volunteer Warden, also freiwilliger Ranger in englischen Schutzgebieten gearbeitet. Ich habe naturkundliche Reiseleitungen gemacht und ähnliches, habe auch für die Universität die Exkursionen in Moore und zur Vogelwelt mit organisiert. Und bei einer dieser frühmorgendlichen Vogelstimmen-Exkursionen für Erstsemester habe ich dann auch Bettina kennengelernt. Und bester Moment meines Lebens. Und habe dann halt weiter so Biologie studiert. Und wie das so früher war, uns wurde gesagt, schon am ersten Tag, also wie ihr euch das so vorstellt mit Biologie draußen in der Natur, kriegt ihr sowieso keine Stellen. Macht Mikrobiologie und Genetik so. Ich war einer von den wenigen, die sich da nicht so dran gehalten haben. Und dann hat die Familie so ein bisschen gesagt, ja, aber mach doch noch Lehramt parallel und so. Habe ich dann auch noch gemacht. Ich habe auch nochmal ein Staatsexamen gemacht und habe dann nach dem Studium fast eine Referendariatstelle angetreten. Aber am Tag der Vereidigung habe ich halt ein Vorstellungsgespräch bei der Umweltstiftung WWF gehabt für ein Projekt, in dem es darum ging, den Beruf des Rangers in Deutschland zu etablieren. Das habe ich dann, weiß nicht, wie weit du da jetzt schon was zu hören willst, gemacht. Da ging es darum, ein neues Berufsbild zu entwickeln, was es heute gibt, den geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Wir haben derzeit es geschafft, dass alle Nationalparks in Deutschland erstmal so als erster Step Ranger bekommen haben. Wir haben den Bundesverband Naturwacht gegründet, also die Dachorganisation der Deutschen Ranger, wo ich im Gründungsvorstand war und was ich lange begleitet habe. Und nach dieser Projektleitung beim WWF habe ich danach die Leitung der Naturwacht im Land Brandenburg übernommen, war dafür 130 Ranger zuständig mit der Aufgabe, 15 Großschutzgebiete, einen Nationalpark, 3 Biosphärenreservate und 11 Naturparke zu betreuen. Und dazu könnte ich eine Menge erzählen, aber du zuckst schon, vielleicht hast du eine Frage. Deswegen mach ich mal einen Punkt.
Ich war einfach nur beeindruckt, also von der Fülle der Verantwortlichkeiten.
Ja, und das war noch lange nicht alles. Also das war ja damals ein echter Krimi, dass dieses Berufsbild überhaupt gekommen ist. Also wie gesagt, da könnt ihr ja stundenlang drüber erzählen, weil ja, es war wirklich eine total aufregende Zeit.
Also ich habe es ja richtig verstanden, das Berufsbild des Landschaftspflegers war ein Projekt des WWF und irgendwie muss es dann ja aber dazu gekommen sein und dann kommt ja auch ein Geldbetrag zum Tragen, dass ihr oder dass du, Jan, selbstständig geworden bist mit den Regio-Rangern.
Oh, da liegen noch gute 15 Jahre dazwischen.
Oh, okay.
Ne, also, aber die kann ich ganz kurz mal aufrollen. Dieser Beruf ist nicht alleine Projekt des WWF gewesen. Das heißt, der WWF und viele Vertreter einer bundesweiten Arbeitsgruppe des Naturschutzes haben ein Berufsbild Schutzgebietsbetreuer Ranger entwickelt und dann gab es auf landwirtschaftlicher Seite noch ein Fach Agrarwirt für Naturschutz und Landschaftspflege. Diese beiden Berufe wurden dann fusioniert zu dem heute bundesweit anerkannten Fortbildungsberuf, über den vielleicht nachher noch die Rede sein wird. Und dann bin ich 8 Jahre eben Leiter der Naturwacht in Brandenburg gewesen und das war eine tolle, tolle Sache, aber mit tollen Menschen und mit tollen Zielen und auch erfolgreichen Dingen, aber ich war derjenige, der am Schreibtisch gesessen hat und mit dem, was ich eigentlich mal wollte, als Ranger draußen zu arbeiten, hatte das natürlich nicht mehr so viel zu tun. Und als dann dort so eine gewisse Routine einkehrte und das alles aufgebaut war, also diese Pionierjahre ein bisschen vorbei waren, da bin ich dann ausgestiegen aus dem öffentlichen Dienst. Genau, ich bin dann zurückgegangen in die Lüneburger Heide, habe mir das vorher ausgerechnet. Wir sind da hingegangen, habe mir das schon ausgerechnet, habe gesagt, Bettina, selbstständig machen mit den Dienstleistungen eines Rangers in meiner Heimatregion, rechnet sich nicht, machen wir es trotzdem. Und Bettina hat ihre Heilpraxis hier aufgebaut, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, sagen wir mal mit Dienstleistungen für Mensch und Natur. Also wir bieten die Dienstleistungen, die Ranger sonst als staatliche Angestellte in Nationalparks und anderen staatlich getragenen Parks anbieten. bieten wir hier seit 20 Jahren erfolgreich in der Lüneburger Heide an. Was wir da genau tun, kann ich, wenn du das wissen möchtest, dann gerne noch erzählen. So, und das haben wir jetzt ganz selbstständig aus dem eigenen Spirit heraus dann entwickelt. Und erst nach 15 Jahren der selbstständigen Tätigkeit ungefähr kam dann der nächste Step vom Heideranger zum Regio-Ranger, also unserem bundesweiten Konzept. Aber ich glaube, da kannst du nochmal nachhaken, ob du was wissen willst zu unserer Heideranger-Tätigkeit erstmal.
So, jetzt sind wir aber immer noch nicht an dem Punkt, wo es um Fördergeld geht und warum du ein Unternehmen gründen musstest oder warum du den Regio-Ranger gründen musstest. Wie kam es dazu?
Ja, da kam es dazu, dass wir eben ein regionales Unternehmen hier aufgebaut haben. Infos findet man noch unter heide-ranger.de, was wir da genau machen. Wir bieten an ungefähr 100 Veranstaltungstagen im Jahr Naturerlebnisprogramme, Umweltbildungsprogramme an. Wir betreuen ca. 3000 Kilometer Freizeitrouten. Also wir kontrollieren Radwege, Reitwege, Wanderwege, Naturlehrpfade und so weiter. Da sind zertifizierte Fernwanderwege dabei, wie der Heidschnockenweg. Wir sind im Arten- und Biotopschutz tätig. Überall da, wo unsere Dienstleistungen angefragt wird von unterschiedlichsten Auftraggebern, ja, ganz privat, ne, von Schulen, von Landkreisen, vom Land, von Kommunen kriegen wir unsere Aufträge und setzen dann diese uns gestellten Aufgaben um. Und dieses Konzept, um jetzt auf deine Frage mal etwas schneller zu kommen, du kannst ja gerne noch tiefer reinfragen, dieses Konzept funktioniert und hat funktioniert. Und es kamen immer wieder Leute, die haben gefragt, Mensch, wie machst du das eigentlich? Das hört sich ja total genial an. Du machst da dein Ding in der Natur, du kannst da eine Familie von ernähren. Und obwohl Bettina mit ihrer Naturheilpraxis auch einen wesentlichen Beitrag geleistet hat über Jahre. Genau. Und kann man das nicht auch woanders noch machen? Wie machst du das? Erklär uns das mal. Und das kam öfter und irgendwann kamen dann mal Studenten zu mir von der Leuphana-Universität in Lüneburg, die zu so einem ja, Masterstudiengang, das war eben Wirtschafts-, aber die hatten einen speziellen Studienbereich Entrepreneurship. Da habe ich dann erfahren, was ein Entrepreneur ist. Ein Entrepreneur ist eher ein Einzelunternehmer, der so sein Ding, seine Lebensidee, sein Lebensziel zu seinem Unternehmen macht, auch wirtschaftlich. Und da passte ich rein. Und die haben sich das dann angeschaut, was wir hier machen und wie das funktioniert. Auch mal so betriebswirtschaftlich alles analysiert, was da so läuft, was ich nie irgendwie weiter analysiert habe. Sondern ich habe das immer nur laufen lassen und es ist gelaufen. Und ja, genau in der Zeit lief dann auch so eine Preisausschreibung des Landes Niedersachsens für einen Nachhaltigkeitspreis, den Preis Tourismus mit Zukunft. Und dann habe ich den Studenten gesagt, dann lasst uns doch da uns drauf bewerben und ein Konzept entwickeln als Vorschlag unter dem Logo Regio Ranger. Unser Unternehmenskonzept hier rund um die Dienstleistung für Mensch und Natur auch in andere Regionen zu übertragen. Und genau, da hatten wir gute Unterstützung aus der Region, vom Naturpark, vom Tourismus. Die haben alle ja, Schreiben aufgesetzt und gesagt, ja, ist toll, dass wir die Heideranger hier haben und können wir jeder anderen Region nur wünschen. Und dementsprechend unterstützen wir das. Letztendlich haben wir den Preis gewonnen mit einem, ja, kann man ruhig sagen, Preisgeld von 25.000 Euro. Und dieses Preisgeld war jetzt kein Preisgeld zum Abfeiern, sondern es war im Prinzip eine Projektförderung, so richtig mit Verwendungsnachweis und allem drum und dran, um das Konzept, was wir so als Projektidee ja vorgestellt hatten, dann eben auch umzusetzen. Ja, und das war dann der erste Baustein von Regio Ranger, ein Unternehmenskonzept zu entwickeln, um anderen Leuten, die fachlich versiert sind rund um die Natur, auch die wirtschaftlichen Grundlagen zu vermitteln. Also wie gründet man in dem Bereich wie kann man Produkte entwickeln für den Bildungsbereich, den Naturerlebnisbereich, für den Biotop- und Artenschutz, fürs Wegemanagement, für die Gebietskontrolle und so weiter. Wie kommt man da an Aufträge, wie entwickelt man sein Portfolio? Und dieses Unternehmenskonzept haben wir dann entwickelt und dann lief es nicht ganz so wie gedacht, weil viele gesagt haben, okay, das hört sich total klasse an, aber uns fehlt nicht nur das unternehmerische Know-how, sondern auch das fachliche Know-how. Und dann haben wir angefangen, E-Learning-Kurse zu entwickeln, um die Leute auf diesen Stand zu bringen. Und das haben wir dann weiterentwickelt, heute zu zwei staatlichen zugelassenen Fernlehrgängen, dem Ranger-geprüften Natur- und Landschaftspfleger und als zweiten Fernlehrgang dem Naturführer, Naturführerin. Jo.
So, und damit wären wir bei diesen beiden Berufsbildern, sage ich mal. Vielleicht kannst du einmal sagen, was, oder Bettina, wer möchte, was sind die Unterschiede zwischen den beiden Berufsbildern und was macht jeder in seinem Beruf grob? Also klar, ne, das ist wahrscheinlich sehr vielfältig, aber vielleicht gibt es so ganz klare Aufgaben, die jeder jeweils in dem Beruf macht. Vielleicht könnt ihr das einmal kurz aufzählen.
Okay, ja, also ich sag mal so, ein Ranger hat ein ziemlich breites Spektrum. Ich sag mal so, wenn man sich diesen Lehrplan von dem geprüften Natur- und Landschaftspfleger, der ja die Grundlage ist, meistens anschaut, dann denkt man manchmal, da wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Ne? Also weil das geht von der Bildung bis zur Gebietskontrolle über die Landschaftspflege, im Biotop- und Artenschutz und so weiter. Und das ist tatsächlich ein sehr breit aufgestelltes Berufsbild. Also ja, und ein Tortenstück davon, ja, das ist quasi dieser Bildungsbereich. Und wer bei uns den Naturführer macht, der ist erstmal dann spezialisiert, lernt, wie man Umweltbildungsprogramme, Naturerlebnisprogramme und so weiter entwickelt und hat damit ein großes Arbeitsfeld, ein großes Tortenstück des Ranger-Arbeitsfeldes eben auch mit abgedeckt. Also wer bei uns, das geht ja, sage mal, von den naturkundlichen Grundlagen über Methodik, Didaktik, all diese Dinge. Also wenn man den Naturführer da als Basis legt und wer das macht, der kann dann bei uns dann eben auch upgraden quasi zum Ranger und dann die Bereiche Landschaftspflege, Gebietskontrolle, Wegemanagement, Artenbiotopschutz noch draufsatteln sozusagen. Ne? Und beruflich gesehen ist es auch so, dass rein mit Naturführung jetzt hauptberuflich als Hauptstandbein ist es extrem schwierig, weil wir ja auch nur eine Saison in Deutschland zumindest für diese Angebote in der Regel ehrlicherweise von Ostern bis Ende Herbstferien haben. Und ich habe relativ früh in der Heide gesagt, ich könnte jetzt allein von diesem Bereich leben, wenn das ganze Jahr über Ostern bis Herbstferien werde. Ne? Aber ein halbes Jahr habe ich nur das Einkommen, was ich brauche. Außerdem ist es mir auch zu anstrengend, nur mit Gruppen draußen zu sein und mit Schulklassen und so weiter. Also ich freue mich auch, dass ich eben diesen Mix habe. Ne? Und auch in Corona-Zeiten war es natürlich für uns super, weil das Standbein Umweltbildung, Naturerlebnis komplett zusammengebrochen ist, dass wir eben die anderen Segmente haben. Also unternehmerisch stabiler sind wir dann als Ranger. Und genau, und in den Schutzgebieten, wo ja die meisten Ranger dann arbeiten und staatlich angestellt sind und so weiter, da haben sie dann auch je nach Schutzgebietskategorie, Naturraum, eben innerhalb dieser verschiedenen Aufgabenfelder unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Da ist man als Ranger dann angestellt und wir sind halt, ja, es gibt schon andere auch, die das so selbstständig machen. Mittlerweile werden auch ein paar mehr durch unser Konzept, ja. Aber es ist eher die Minderheit. Also wir haben ungefähr 1000 Ranger in Deutschland, die irgendwie angestellt sind. Und bei den Naturführern, da ist es so, dass die das eher so als Ausgleich, Nebentätigkeit machen, kombinieren eben auch mit anderen Berufsfeldern. Also ich kenne jemanden, der ist zum Beispiel Krankenpfleger und reduziert seine Stundenzahl dann eben in seinem Krankenhaus im, im Sommerhalbjahr, um mehr für diesen Bereich da zu sein und so weiter. Aber es gibt auch Umweltbildungseinrichtungen, wo man mit der Qualifikation dann angestellt werden kann, wo man dann ganzjährig eben auch eine Stelle findet. Aber ist in dem Bereich schwieriger, ne?
Okay, und jetzt steht da aber nicht nur Ranger, sondern auch Regio. Was bedeutet jetzt das Regio? Also bedeutet das einmal eine Region für Deutschland, also ich sag mal ähnlich wie der Heide-Ranger, ne, dass es die Heide ist, oder ist es bezogen auf ein, ich sag mal, Ökosystem? Wobei das eine ja oft das andere bedingt, ne? Also ich kann ja zum Beispiel nicht in Garmisch-Partenkirchen wohnen und eine Küste haben, sondern oder geht es um die Ökosysteme, also dass es um Wald geht oder um Küste oder um Gebirge? Was bedeutet das Regio?
Das bedeutet, dass man in seiner Region sich mit den Dienstleistungen rund um die Natur selbstständig machen kann. Und die Region kann ganz unterschiedlich aussehen. Dementsprechend haben wir auch in unseren Kursen eben Kurse wie Lebensraum Moor, Lebensraum Gebirge, Lebensraum Agrarlandschaft, Lebensraum Wald.
Und irgendwann auch Lebensraum Wattenmeer hoffentlich. Also das sind Wahlpflichtkurse, ne? Das macht natürlich keinen Sinn, wenn jemand, der irgendwo in Süddeutschland wohnt, den Lebensraum Wattenmeer machen müsste.
Aber wir haben mittlerweile eben auch Leute aus der Schweiz und Österreich, die da mitmachen. Und dementsprechend sage ich mal, wir haben eben die Fokussierung auf den beim Ranger eben auf dem Bereich auch neben der Bildung eben die praktische Naturschutzarbeit. Und die ist natürlich in bestimmten Bereichen überall gleich und in manchen ganz speziell und spezifisch auf die Lebensräume ausgerichtet, ne? Und wir legen da eine ziemlich breite Basis, denke ich. Aber natürlich muss man sich auch als Naturführer das Wissen rund um die Spezifika der Region, dann irgendwie noch Kulturgeschichte aus der Region und diese Dinge dann noch dazu holen. Aber das lernt man bei uns, wie man einfach herangeht und sich auch seine Region erobert, ne?
Und jetzt ist ja ein Teil davon ist ja ein Fernstudium und ein Teil ist praktisch bei euch vor Ort. Wenn ich an Fernstudium denke, dann denke ich auch oft daran, dass es Menschen sind, die schon voll im Berufsleben stehen, also nicht gerade Schulabgänger, sondern auch die schon ein bisschen im Leben stehen, fest im Leben stehen. Zum einen, wie ist das bei euch? Also was muss ich mitbringen, damit ich überhaupt Ranger werden kann? Oder also muss ich überhaupt irgendwas mitbringen? So, außer natürlich Interesse für die Natur und die Umwelt. Und wie ist euer Altersschnitt? Also, oder wie gestaltet sich das? Kann man das sagen? Kann man das, habt ihr das analysiert?
Da sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Also fangen wir mal mit dem an, was für Leute so zu uns kommen. Das ist ganz unterschiedlich. Also der Jüngste war, glaube ich, 16 und sehr, sehr engagiert dabei und sehr schnell durch mit allem. Und nach oben hin haben wir eigentlich auch kein Limit. Also wir haben viele, die das quasi zum Ruhestand machen, auch einfach nur aus Interesse. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Leute, die irgendwo mitten im Beruf stehen und sagen, sie möchten sich vielleicht beruflich irgendwie verändern, entweder komplett umstellen oder ja so ein zweites Standbein haben und das nebenbei langsam sukzessive aufbauen. Und das Schöne bei uns ist ja, dass man das eben auch kann mit diesem Fernstudium. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wie das eigentlich strukturiert ist. Also wir haben ja sogenannte Online-Kurse und da haben wir zum einen eine Präsentationssoftware, also so ähnlich wie PowerPoint, aber ich hoffe doch, dass es ein bisschen schöner ist, was wir da machen. Dann haben wir Videos, dann haben wir kleine Tests zwischendurch. Also es ist alles eigentlich so konzipiert, dass es auch ein bisschen kurzweilig ist und auch ein bisschen Spaß macht und nicht irgendwie nur endlose Texte, die man lesen muss. Und dann ist es eben so, dass man ja mindestens bei den Rangern mindestens einen Praxiskurs belegen muss, der dann halt am Wochenende läuft. Wir bieten aber mehr an, also wer möchte, kann auch mehr Praxiskurse buchen und die sind auch unheimlich wichtig, um so ein bisschen dran zu bleiben, ne? Also um andere Leute überhaupt kennenzulernen, weil natürlich ist es schwierig, wenn man nur zu Hause vor seinem Rechner sitzt. Was einerseits ist man dadurch natürlich total flexibel, also man könnte theoretisch, sagt man ja mal so, ne, mit seinem Laptop draußen in der Natur sitzen und ganz gemütlich lernen, aber die Praxis sieht ja nun mal meistens so aus, dass man dann doch abends zu Hause sich nochmal nach der Arbeit hinquält und vorm PC irgendwie in seinem Zimmerchen sitzt. Und da macht das ganz viel aus, dass unsere Teilnehmer sich auch ganz gut vernetzen. Also wir haben ein Diskussionsforum bei uns auf der Plattform. Wir haben aber auch eine WhatsApp-Community inzwischen, die von unseren Teilnehmern gegründet wurde und wo sehr, sehr viel los ist. Und dann haben wir auch noch Treffen, wir haben Meetings, also da ist wirklich alles dabei.
Genau, also die Leute verabreden sich teilweise in ihren Regionen dann auch, um gemeinschaftlich zu irgendwelchen Exkursionen oder Arbeitseinsätzen oder zum Hamstermonitoring zu gehen oder zur Rebhuhnzählung oder zur Birkenzählung und so weiter, weil wir natürlich, also wir können, unser Konzept ist so, dass das E-Learning funktioniert so, man kann sich immer einloggen, wenn man Zeit hat, ne? Also es sind nicht irgendwelche Live-Webinare, die man dann macht oder ähnliches, sondern man arbeitet da in seiner interaktiven Lernplattform kann das immer im eigenen Rhythmus machen. Und auch der Gesamtzeitraum. Also manche sagen, also im Fernstudium, da hat man mehr Druck, da muss man irgendwie dann am Ende der Woche immer einen Lehrbrief abgeben oder sowas. Das gibt's bei uns nicht. Also bei uns melden die Leute sich zu unseren Online-Blockprüfungen an, wenn sie meinen, sie sind soweit. Und ob sie das dann im halben Jahr durchziehen oder wir haben immer, beim Ranger ist das so, dass man, dass der Lehrplan so ist, in Vollzeit könnte man es in 6 Monaten schaffen, in berufsbegleitend empfehlen wir es und so ist das auch ausgelegt auf 18 Monate und aber wir haben auch jemanden, da ist Umzug, Berufswechsel, alles mögliche, der hat dann nach 36 Monaten erst abgeschlossen. Also wie gesagt, die Leute sind da bei uns sehr, sehr flexibel und wir versuchen sie natürlich auch durch, also sie müssen auch noch so praxisbezogene Einsendeaufgaben ein paar abgeben, wo sie raus müssen in die Natur, ne? Und so wie Herbarien, kleine Kartieraufgaben und so ein Umweltbildungskonzept, was sie entwickeln müssen und so. Und also von daher versuchen wir sie immer so praxisnah wie eben möglich im Fernlehrgang da an die ganze Sache heranzuführen und ihnen einfach einen Weg aufzuzeigen, auch in die Praxis reinzukommen. Also wir haben ein großes Praxis- und Praktika-Handbuch mit ganz vielen Adressen, wo man statt Urlaub mal als Volunteer arbeiten kann in England oder in USA oder sonst was. Und wir haben, wie gesagt, wie Bettina angesprochen hat, diese Vernetzungsmöglichkeiten und wir sind eigentlich sehr begeistert, wie das Ganze läuft. Also wir können nur einen Weg aufzeigen, einen Weg anbieten und die Leute dabei begleiten, ne?
Ja, haben wir bei den Naturführern auch. Also wir haben ja diesen Fernlehrgang Naturführer. Da gibt es dann auch so wöchentliche Tipps, was man eben jetzt aktuell gerade in der Saison draußen machen kann. Auch das sind dann immer nur Hinweise. Ne? Geht doch mal raus, macht doch mal dies, guckt doch mal nach jedem. Aber das ist dann nicht verpflichtend. Also es ist immer so eine kleine Gratwanderung zwischen motivieren, aber nicht zu sehr unter Druck setzen. Und ich meine, wir kriegen das einigermaßen gut hin. Also die Feedbacks sind jedenfalls in der Regel ziemlich gut. Die meisten sind ganz zufrieden mit uns, denke ich.
An dieser Stelle mal ein kleines bisschen Werbung. Wenn ihr während dieser Folge auch Lust darauf bekommen habt, euch in dem ein oder anderen Thema weiterzubilden, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf die Online-Einzelkurse bei Bettina und Jan von den Regio Rangern mit dem Code PODCAST2025 10% Rabatt zu bekommen. Mich persönlich würde zum Beispiel das Praxiswissen Artenschutz interessieren oder die Vogelwelt in Garten, Dorf und Stadt mit dem bekannten Tierstimmenimitator Dr. Uwe Westphal. Also, einfach Einzelkurs aussuchen, an der Kasse den Gutscheincode PODCAST2025 ohne Leerzeichen, also PODCAST2025 eingeben und schon spart ihr 10% vom regulären Preis. Ich erhalte dafür eine kleine Provision, die hilft mir, den Podcast immer ein kleines Stückchen besser zu machen. Ihr findet die Informationen auch nochmal in der Beschreibung dieser Folge. Jetzt geht's aber weiter mit Bettina und Jan.
Von Jan haben wir schon so ganz leicht rausgehört, dass da ganz viel draußen ist. Aber wie ist denn bei euch insgesamt die Aufgabenverteilung? Also wer macht bei euch was? Und seid es nur ihr beiden oder habt ihr noch mehr Mitarbeiter?
Wir haben noch mehr Mitarbeiter, aber zu uns erstmal so viel, dass Jan ja immer noch Vollzeit Heideranger ist. Also er ist wirklich sehr viel draußen, während ich so der Hauptansprechpartner für unsere Lernplattform bin. Da gibt es auch regelmäßig sehr viel Anfragen zu irgendwelchen Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, ne, dies oder jenes ist im Privatleben, das klappt nicht, wie lange kann ich verlängern? Und da gibt es wirklich Dinge zu tun, man wundert sich, aber da geht durchaus Zeit drauf. Dann schreibe ich natürlich auch Kurse, dann plane ich die Praxiskurse. Ja, also ich bin viel draußen und für Heideranger mache ich hin und wieder noch Umweltbildung, was Jan ja nicht so wahnsinnig gern macht, ist Umweltbildung mit Schulklassen. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Jan hat, glaube ich, eher die Erwachsenen, mit denen er ganz gerne rausgeht. Aber mit Kindern macht er das auch super, muss man einfach mal so dazu sagen, ne? Aber ja. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich mal eben an Jan abgeben, weil der ist viel mehr draußen und der kann noch erzählen, wofür er noch weitere Mitarbeiter hat.
Ja.
Außer mir. Also ich bin natürlich die Wichtigste, würde ich mal so sagen.
Bist du, definitiv.
Genau. Ja. Also ich bin auch noch angestellt, muss man auch dazu sagen. Also Jan ist Chef.
Naja. Das weiß ich nicht so genau. Aber letztendlich, ja, Bettina hat noch ein paar Sachen vergessen, die sie macht. Sie macht auch unser ganzes, Social Media, also Instagram, Facebook und diese Dinge. Und sie betreut auch unsere Autoren. Wir sind ja nicht alleine, dass wir die Kurse jetzt entwickelt hätten. Also wir haben ja ein Autorinnenkollektiv von über 10 Leuten. Autoren, das sind alles Leute, was uns wichtig ist, die fachlich super drauf sind, die aber gleichzeitig auch selber im Naturschutz praktisch arbeiten oder selber Seminare geben, in der Vermittlung stehen. Da sind bekanntere bei, wie die Rita Lüder, die wahrscheinlich einige kennen, die auch die Pilzcoach-Ausbildung macht und viele Bestimmungsbücher im botanischen und pilzkundlichen Bereich geschrieben hat. Oder der Uwe Westphal, den man auch hier und da mal im Fernsehen sieht, als einen der bekanntesten deutschen Ornithologen und Tierstimmenimitatoren, der für uns den Vogelkurs und den Tierstimmenkurs gemacht hat zum Beispiel. Also und diesen sehr kreativen, liebenswerten Haufen, den lenkt Bettina auch dazu, dass die Kurse dann auch irgendwie aus einem Flow und einem Guss und einer auch sprachlichen Ebene irgendwo dann kommen. Ne? Genau, und bei mir, ich versuche immer noch diese 50% Draußenarbeit zu halten, habe aber auch bei Heideranger ein bisschen reduziert und da eben auch Mitarbeiter. Das heißt, im Moment haben wir 4 Mitarbeiter, ne? Und alle in Teilzeit irgendwie, ne? Also sage ich mal, manche mehr, manche weniger. Und genau, mit saisonalen Schwerpunkten dann zum Beispiel in der Wegebetreuung. Und natürlich haben wir dann auch noch ein paar Honorarkräfte, die in den Führungen dann gerade in der Saison dann mit einspringen, wenn wir, was weiß ich, auf einmal ein Bus mit 3 Schulklassen kommt oder sowas oder eine große Reisegruppe oder eben in der Heidesaison parallel Anfragen sind für Führungen und Veranstaltungen, dann können wir auch ein ganz schönes Team auf die Beine stellen.
Und in den Praxiskursen natürlich. Das muss man auch dazu sagen, dass wir wirklich einen sehr hohen Betreuungsschlüssel haben. Also wir arbeiten gerade beim Monitoring und Kartierung zum Beispiel in Kleingruppen mit maximal 5 Leuten. Ja, das schaffen wir natürlich nicht alleine.
Genau, vielleicht nochmal zu ergänzen, die Praxiskurse, die wir anbieten. Also derzeit ist das eben der Nature Guide Kurs, wo es um die Vermittlung, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung und so weiter geht. Und bei den Praxiskursen sind wir wirklich von morgens bis abends draußen. Ne? Also E-Learning haben wir genug gemacht, bei unseren Praxiskursen sind wir draußen. Und dann haben wir auch einen Kurs Kartierung und Monitoring, wo es auch morgens geht es dann zur Revierkartierung der Vogelwelt früh raus und nachmittags wird dann Biotopkartierung gemacht in Kleingruppen mit guter Anleitung, so wie es später auch in den staatlichen Prüfungen abgefordert wird. Und dann geht es bis in die Nacht zu Fledermäusen, Nachtfaltern, Amphibien, wie auch immer. Und als dritten Kurs, Praxiskurs, haben wir eben die Landschaftspflege, wo es darum geht, Gehölz, Obst, Gehölz, Pflege, Schnitt, Pflanzung von Obstbäumen, Hecken, Offenlandpflege, Entkusseln von Moor und Heide, Grünlandpflege mit von Balkenmäher über Motorsense zur Handsense, genau. Und diese Praxiskurse, die finden mittlerweile nicht nur mehr hier in der Lüneburger Heide statt, sondern da wir bundesweit anbieten, eben jetzt seit letztem Jahr haben wir einen neuen Seminarstandort im Biosphärenreservat Rhön, also so an der Schnittstelle Bayern, Thüringen, Hessen.
Und wie funktioniert das? Das heißt, du bist da auch ständig oder regelmäßig vor Ort?
Ja, also noch bin ich...
oder ihr, nicht nur du.
Ja, genau. Also bei manchen Kursen sind wir beide. Ne? Jetzt beim Nature Guide, da hat Bettina auch die, die meisten Aktien in der Umsetzung, ne? Und bei der Landschaftspflege bin ich dann mit dem Werbigen, habe ich dann andere Leute und beim Monitoring genauso, ne? Also wir wollen, wenn es mehr wird, sage ich mal, dann bauen wir eben aus unseren eigenen Leuten dann eben auch Referenten auf, die das dann zukünftig umsetzen können. Also, dass wir dann ja nicht mehr immer überall dabei sein müssen. Ne? Genau. Aber noch sind wir es. Also zumindest ich bin bis jetzt bei jedem Praxiskurs dabei gewesen. Ja.
Und Jan hat eben gesagt, dass du, Bettina, bei deinen Aufgaben vergessen hattest, dass du auch die sozialen Medien betreust. Und es wurde schon Instagram und Facebook genannt. Und das ist ja auch immer quasi der Kanal, über die ich meine Gäste finde. Und deswegen lasse ich das immer ganz gerne ein bisschen mit einfließen. Was bedeuten die sozialen Medien für euch? Und haben sie immer schon den gleichen Stellenwert gehabt oder hat sich das mit der Zeit verändert? Und wofür nutzt ihr sie?
Also das hat sich definitiv verändert. Also wir haben 2017 ja diesen Preis gewonnen und ich habe 2017 dann auch mit Insta angefangen. Und am Anfang war noch viel mehr Interaktion da. Das ist deutlich weniger geworden, aber es ist natürlich auch viel mehr los auf Instagram inzwischen. Und wir stellen natürlich auch unsere Kurse vor, aber Jan hat es ja schon angedeutet, also Umweltbildung ist einfach meins. Und ich habe so dieses, wenn ich irgendwas Interessantes sehe oder lese oder lerne, habe ich so dieses dringende Bedürfnis, das anderen Leuten mitzuteilen. Also ich liebe zum Beispiel Fun Facts. Und wenn ich dann wieder irgendeinen neuen Fun Fact habe, dann muss ich das irgendwie, ja, ich habe dann, wie gesagt, das dringende Bedürfnis, das irgendwie mitzuteilen. Und dann, wenn man dann im Dorf unterwegs ist, naja, interessiert jetzt nicht jeden, wenn ich irgendwie eine tolle Flechte habe oder irgendein Insekt, wo ich sage, oh, so sieht die Umwelt, erzähl, das finde ich so cool. Und dafür sind die sozialen Medien einfach toll. Also ich habe dieses innere Bedürfnis, Dinge zu teilen, die ich spannend oder witzig finde. Und dafür nutze ich sie hauptsächlich. Und dann, wie gesagt, machen wir meistens ein schickes Bild, dann ein bisschen Text mit irgendwelchen Funfacts drunter. Und natürlich verweisen wir auch auf unsere Online-Kurse. Dass sich das wirklich lohnen würde, würde ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem ist es einfach so, dass die sozialen Medien einfach dieses Bedürfnis von mir erfüllen, mich auszudrücken und Dinge zu teilen. Und ich nutze außerdem noch TikTok. Auf TikTok mache ich nicht so viel, weil da ja eher so Videos angesagt sind und das ist sehr, sehr zeitaufwendig, das zu produzieren. Aber ich habe festgestellt, dass auf TikTok man viel eher noch Menschen erreichen kann, die wirklich gar keine Ahnung haben von der Natur. Und während auf Insta sich ja sehr viele Leute tummeln und irgendwas über Pflanzen und Tiere und so weiter erzählen. Das hat man, wie gesagt, auf TikTok fast noch gar nicht. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Community, die da was macht in der Richtung. Und da finde ich es trotzdem aber wichtig, dass man das auch bedient oder dass eigentlich auch auf diesem Kanal ein bisschen mehr so, ich sag mal, sinnvolle Sachen hochgeladen werden. Und es läuft tatsächlich, wenn ich mal was hochlade, besser als erwartet.
Jetzt seid ihr sehr viel draußen. Ihr habt von morgens bis abends mit der Natur zu tun. Und eigentlich wollte ich jetzt die Frage stellen, könnt ihr bei euch im Garten überhaupt noch entspannen? Also dann seid ihr ja quasi wieder draußen. Aber ihr habt ja am Anfang des Gesprächs gesagt, ihr kommt gerade aus dem Garten, weil ihr hattet euch da so schön hingesetzt. Deswegen spare ich mir diese Frage mal und frage viel eher, ist euer Garten auch Arbeitsplatz? Nicht im Sinne von, dass ihr dort Schüler habt, sondern dass ihr euch da vielleicht Inspiration holt oder Ideen holt.
Ja, tatsächlich ja. Und zwar tatsächlich beides. Also wir hatten auch schon Schülergruppen bei uns im Garten. Aber meistens ist es nicht so, dass ich in den Garten gehe, um mir Inspiration zu holen, sondern meistens gehe ich eigentlich in den Garten, um irgendwas anderes zu machen. Und dann sehe ich wieder irgendwas und denke mir, oh, das ist ja cool. Da muss ich jetzt auch mal eben irgendwie einen Social-Media-Post machen oder so. Also ich weiß noch, als ich meine allererste Wollbiene schlafend gefunden habe, das war ja so niedlich. Und wo ich dann dachte, irgendwie, das muss ich mit der Welt teilen. Ich muss unbedingt allen sagen, dass sie irgendwie Heilziehst oder Herzgespann oder so in ihren Garten pflanzen müssen. Und dann müssen sie morgens raus und gucken, ob sie die Wollbiene finden, weil es sieht so süß aus, wenn die da sich festgebissen hat und schläft. Oder als ich neulich, eigentlich wollte ich ein bisschen was umpflanzen und brauchte ein bisschen Kompost und habe dann den diese Folie vom Kompost hochgenommen und dann lagen da zwei Blindschleichen ineinander verschlungen und das war auch sofort so, oh, das muss ich unbedingt teilen und zwar deshalb, weil mein erster Gedanke war, die liegen ja goldig da, ne? Also in so einem perfekt verschlungenen Ring, wo ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie Schmuckherstellerin wäre, würde ich auf jeden Fall so einen Ring formen, ganz, ganz wunderschön. Und dann guckte ich ein bisschen genauer hin und stellte fest, die eine hat ja jetzt den Kopf von der anderen im Maul, das frisst sie dir jetzt oder was läuft da gerade ab? Weil ich muss dazu sagen, ich bin, wie gesagt, eher Team Pflanzen und Reptilien habe ich jetzt, also ich weiß natürlich, dass das Blindschleichen sind, aber meine Erfahrung ist da jetzt nicht so groß, obwohl wir einen Kurs haben, aber den habe ich nicht selber geschrieben. Naja, wie auch immer. Also ich sah diese Blindschleiche, die den Kopf der anderen im Maul hatte und dachte erst so, nein, ich fand das so schön, jetzt fressen die sich gegenseitig. Habe ich aber natürlich nachgeguckt und habe natürlich auch Jan sofort dazu geholt und dann festgestellt, nein, das ist das normale Liebesspiel, weil das dauert Stunden und die müssen sich so ein bisschen ineinander verkeilen. Das waren dann auch so Sachen, wo ich eigentlich was umpflanzen wollte und dann aber zack, das doch mit allen Leuten teilen musste, weil das so schön aussah einfach.
Für mich ist es tatsächlich ein Platz zum Runterkommen, ne? Also es geht dann irgendwie, wir tun ja auch so ein paar Dinge, also wie Vogelfütterung haben wir zum Beispiel im Garten. Ne? Das machen wir jetzt nicht, weil wir meinen, das hat jetzt den großen Naturschutzeffekt, sondern es ist einfach Lebensfreude, dass die Vögel da eben rumhüpfen und irgendwelche Sachen machen und so weiter. Und da könnte ich dann stundenlang zugucken und das ist, glaube ich, für mich auch eine super, super Entspannung, was so ein Garten dann in dieser Richtung eben einfach bietet. Ne? Und da denke ich gar nicht groß an die Arbeit. Und von meinem Schreibtisch aus hier, wie gesagt, da steht auch das Fernglas und ich kann auf die Lua gucken und da fliegt der Eisvogel lang. Oder ich habe jetzt gerade in unserem Garten noch zwei Wildkameras angebracht, die ich so auch mit Bluetooth schön auslesen kann. Und da haben wir jetzt mittlerweile Waschbär, Fischotter, Nutria da unten, die da rumlaufen, auch Ratten und verschiedenste Vögel, die da dann drauf sind. Also auch mal den Blick in die Nacht getan, was sich da alles so tummelt. Auch das ist spannend. Also ohne Garten könnten wir, glaube ich, beide nicht leben. Also einfach vor die Haustür zu treten und dann in der Natur zu sein. Und ob nun Natur oder Kultur oder wie auch immer man den Garten, es ist eine wilde Schnittstelle bei uns.
Ja, aber wie gesagt, da unterscheiden wir uns. Während Jan ganz gut entspannen kann, bin ich sofort, wenn ich was Tolles sehe, immer so, wo ist mein Fotoapparat? Ich muss. Ja, aber es macht mir auch Spaß, es ist ja auch Entspannung. Ne? Also
ich wollte gerade sagen, das kann ja auch eine Art Entspannung sein. Ne?
Ja, absolut. Also fotografieren im Garten, es gibt für mich nichts, oder überhaupt fotografieren, es gibt für mich nichts Entspannenderes, weil man dann wirklich achtsam dabei ist, sich auf irgendwas zu fokussieren.
So, wir sind fast am Ende und viele unserer HörerInnen werden eventuell das Thema Wolf jetzt vermisst haben, weil wir ja bei euch in der Heide sind. Und da das Thema immer sehr schnell im Kopf ist, also Heide und Brandenburg und so, da ist man ja schnell beim Thema Wolf. Das haben wir bewusst nicht angeschnitten, weil ihr den ganzen Tag sowieso mit der Natur zu tun habt und das Thema Wolf nicht in zwei Sätzen erzählt werden kann. Also damit könnten wir hier eine ganze Folge füllen. Und deswegen haben wir gesagt, das Thema sparen wir uns hier aus, nur damit es auch jetzt niemand vermisst. Und zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Ihr feiert 20 Jahre Jubiläum mit dem Regio Ranger, beziehungsweise mit dem Heide Ranger. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und wird das groß gefeiert? Und wie schaut ihr in die Zukunft? Also habt ihr noch irgendwas Großes vor oder geht das weiter wie jetzt? Wie denkt ihr, wenn ihr in die Zukunft schaut?
Ja, ich bin ja jetzt letztes Jahr 60 geworden, ne? Von daher überlegt man dann natürlich schon so, was man da noch will. Und das ist für mich so eine Stufe gewesen, wo ich mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe ein paar Dinge, die ich eben jahrelang mache als Heideranger, die ich auch gerne gemacht habe, immer jetzt ein bisschen runtergefahren. Oder eben an auch Leute, die bei uns in den Kursen waren, abgegeben. Ja, also Wegemanagement und so weiter. Das machen jetzt andere, die in dem Bereich sich ein bisschen selbstständig aufstellen. Da habe ich das abgegeben. Ich möchte mich eigentlich ein bisschen mehr jetzt doch dann in Richtung einmal Konsolidierung, Qualitätsmanagement bei RegioRanger, bei den Kursen und so weiter ein bisschen mehr einbringen und selber ein bisschen mehr auch publizieren. Ich habe mal so ein Buchprojekt, glaube ich, schon seit 10 Jahren, was ein Buch über Ranger angeht. Genau, das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal schreiben. Einmal über den Ranger-Beruf in Deutschland einfach, über die 30 Jahre, die ich das jetzt ganz praktisch begleite. Gleichzeitig möchte ich auch ein kleines Buch über das Leben des Heiderangers schreiben, was der dazu für Erlebnisse hat. So ein bisschen mehr in dem Sinne zur Ruhe kommen und ein bisschen was schreiben und das ist so das, was ich ein bisschen vorhab.
Und Bettina?
Also ich habe nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ja, also mir macht RegioRanger einfach wahnsinnig viel Spaß und ich liebe es, neue Kurse zu schreiben. Aktuell schreibe ich gerade an einem Kurs über Flechten. Das ist mein neues Herzensprojekt. Ich finde Flechten irre toll. Es sind tolle Bioindikatoren und es sind überhaupt ganz, ganz tolle Lebewesen. Könnte ich stundenlang drüber erzählen, aber ich glaube, wir wollen ja langsam zum Ende kommen. Aber irgendwann wird auch dieser Kurs fertig werden. Wahrscheinlich sogar eher als Jans Buch über Ranger.
Das glaube ich auch.
Aber, okay, dann haben wir einmal einen neuen Kurs zu erwarten. Und ich sage mal, bis zur Jahrtausendwende ungefähr, da war der Brockhaus das Standardwerk zum Nachschlagen. Und vielleicht wird es in Zukunft ja der Brockmann sein für die Ranger-Tätigkeit. Dann meine zweite und damit letzte Frage. Stellt euch vor, ihr könntet euch von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und ihr hättet die Garantie, dass sie bei euch im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das? Und da ihr zu zweit heute seid, darf sich jeder eine aussuchen.
Gibt es tatsächlich gar nicht, weil ich einfach gerne einheimische Pflanzen hier habe und weil ich mich über Pflanzen freue, die einfach von sich aus in meinen Garten kommen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt eine Pflanze, die hier überall in der Heide wächst, die sich aber in meinem Garten noch verweigert. Und das ist das Bergsandglöckchen. Also das Bergsandglöckchen hätte ich sehr gerne in meinem Garten und es will einfach nicht. Dabei ist der Standort ideal. Wie ist es bei dir, Jan? Was hättest du gerne im Garten?
Nein, du wirst es nicht glauben, aber ich hätte gerne, dass da so in den alten Eichen und Kiefern bei uns so, obwohl es nicht passt eigentlich, dass da diese langen hängenden Flechten wie auch
Bartflechten auch Flechten wären toll. Sind aber keine Pflanzen, das müssen wir nochmal sagen. Es war die
Frage nach aber Pflanzen. Ist Pflanze drin. Eine Alge,
ja. Okay, aber wird trotzdem zu den Pilzen gerechnet. Also denk dir was anderes aus. Ach, ich lass durchgehen. Ist okay. Bartflechten sind
toll. Ich bin der Zoologe hier. Ich hab das. Aber dann haben wir es auch nochmal klargestellt, genau.
Dann nehmen wir also das, jetzt habe ich es vergessen, Seide, Sand.
Bergsandglöckchen. Ehrlich, kennst du das Bergsandglöckchen? Die wunderhübsche, kleine, wunderschöne, kleine blaue Pflanze. Superschön. Ganz tolle Bienenpflanze. Also wenn da diese Goldwespen drin schlafen, das ist so... Ja, komm mal in die Heide, da stehen dir ganz viel an den Wegrändern.
Muss ich mal wieder machen, das ist lange her.
Ja.
Okay, also das Bergsandglöckchen.
Ja, genau, das Bergsandglöckchen.
Und die Bartflechten für Jan, okay. Bettina und Jan, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Und hiermit würde ich euch noch das Mikrofon überlassen für ein paar abschließende Worte an meine HörerInnen. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde einfach an Jan übergeben.
Ja, also ich bedanke mich auch. Und ich kann immer nur sagen, Gärten so zu gestalten, dass sie artenreich sind, ist, glaube ich, ein absolut super lohnendes Ziel. Und da kann man so viel für tun, aber auch durch Nichtstun das Ziel erreichen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen viel, viel Freude an ihren Gartenerlebnissen, ihren wunderschönen Naturerlebnissen in ihren Gärten.
Danke, macht's gut.
Tschüss.
Das waren Bettina und Jan von den RegioRangern. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne, kommentiert und abonniert, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Alles Wichtige habe ich wieder unter dieser Folge verlinkt, so auch die Webseite der Regio Ranger und natürlich auch den Rabattcode. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog, dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.